Also ich fange jetzt mal an, wenn niemand was dagegen hat. Bitte das Rauchen einstellen, der Künstler ist empfindlich. Thema heute digitales Fernsehen, HDTV ein bisschen. Versuch eines Überblicks habe ich hingeschrieben, weil in dem ganzen Wust sich zurechtzufinden, ist selbst für einen Insider ziemlich schwierig. Ich bin vom Beruf Radio-Fernsehtechniker und schlage mich mit dem Kram eine ganze Weile jetzt schon rum. Fangen wir mal gleich an mit den ganzen Buzzwords. DVB-T, DVB-C, DVB-S, was bedeutet das alles? DVB-S2 ist jetzt neu. IPTV, MPEG, gut, ein paar Begriffe kennt man schon. Ja, noch eine Seite mit Abkürzungen. HDTV, High Definition Television, DVI, Digital Visual Interface. Dann solche Sachen wie HDMI, HDCP, DAB, DRM, lauter DBAs und VBAs. DBAs sind 3-Buchstabe-Abkürzungen und 4-Buchstabe-Abkürzungen. Darüber werde ich nicht viel sagen, oder genauer gesagt gar nichts. Wer das interessiert, kann sich die URL da unten aufschreiben, wenn man sie lesen kann. Ja, kann man. Digital Audio Broadcasting, also das geht um Rundfunk dabei. DRM, Digital Radio Mondial, das ist eine Geschichte auf Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle, wird ebenfalls digital gemacht und übertragen, mit überraschend guter Tonqualität, habe ich mir sagen lassen. Spielt aber in Deutschland momentan auch noch keine Rolle. IPTV, ja, das wird mal für dieses, was jetzt so kommt, Triple Play, dass man alles über eine Leitung hat, Kabelfernsehen, Filmchen, Voice-over-IP, alles mehr oder weniger geplant. Wollen wir mal sehen, was da draus wird. In verschiedenen Großstädten sollen da schon Versuche laufen, in Ulm natürlich nicht. DVB terrestrisch, brauche ich in Ulm gar nicht viel drüber reden, es gibt's nicht. In Ulm gibt's das nicht, es hat aber jemand behauptet, in Neu-Ulm würde man den Österreicher über DVB-T reinkriegen. Österreich 1 und Österreich 2. Uns ist bisher aber nicht gelungen, das zu verifizieren. Haken bei der Sache bei DVB-T, ich brauche eine zusätzliche Set-Top-Box, wieder eine Fernbedienung, die auf dem Tisch rumliegt. Außer bei Löwe, Technisat und Humax, die haben das Ding eingebaut, die haben den einen sogenannten Multifunction-Tuner, der das DVB auch empfangen kann, DVB-T. Verwendet werden natürlich für sämtliche Verfahren verschiedene Modulationen. Das Ding hier heißt COFDM, das heißt Coded Orthogonal Frequency Division Modulation. Hübsches Wort. Aber auch da habe ich eine URL da unten hingeschrieben, wo man das nachlesen kann, was der ganze Kram bedeutet. Weil das hier aufzudröseln, da sind wir morgen noch da. Ausgestrahlt wird das Ganze im MPEG 2. Es gibt kein VHS und kein EPG. EPG heißt Electronic Program Guide. Auch so neumodisches Zeugs, dass die Fernsehzeitung praktisch im Fernseher eingebaut ist. DVB-C, da kann ich ein bisschen mehr drüber sagen, weil das gibt es in Ulm. Und zwar gleich von 4 verschiedenen Anbietern. Kabel Baden-Württemberg bietet es an, Kabel Deutschland bietet es an, Südwestpresse sei schon, Stadtwerke Ulm, Telenet und dann gibt es noch eine Firma namens Tele Columbus. Alles in Ulm, zu unserer großen Freude, müssen wir uns 4 verschiedene Kanalbelegungslisten immer mit uns rumschleppen oder in der Tasche haben oder im Kopf haben oder wie auch immer. Da schlagen wir uns immer damit rum. Natürlich wieder eine Set-Top-Box erforderlich, einen Kasten, den man daneben oder draufstellt. Eben auch wieder außer Löwe, Technisat und Humax. Mag sein, dass es noch einen Hersteller gibt, der das Ding einbaut, der ist mir aber nicht bekannt. Weiß von euch jemand was? Nix. Fernbedienung. Das sind so Abkürzungen, die haben sich bei uns so eingebürgert. Natürlich eine Fernbedienung. Ist das Ding aus? Wenn ich mich da falsch hindrehe, dann setzt das Ding aus. Eine extra Fernbedienung, die man auf dem Tisch hat, zusätzlich zu seiner normalen Fernbedienung vom Fernseher. Dann braucht man noch eine Fernbedienung für den DVD-Spieler, für den Videorekorder und was man sonst noch so rumliegen hat. Also bei mir zu Hause liegen immer 4 Fernbedienungen auf dem Tisch. Bis jetzt ist mir noch nichts eingefallen, wie man das besser machen kann. Modulationsart ist QAM, Quadratur-Amplitudenmodulation. QAM 64 oder jetzt von Kabel Baden-Württemberg 256. Das hat auch einen tieferen Grund, da kommen wir nachher noch drauf. Ausgestrahlt wird das Ganze in MPEG 2 und neuerdings auch in MPEG 4. Gehen wir mal weiter. Das ist so ein bisschen so ein Plan von Kabel Baden-Württemberg, wie die Kanäle belegt sind. Und da sind noch eine ganze Menge Sachen. Weitere zukünftige digitale Nutzung, die sind im Moment noch alle leer. Und da können Sie noch einiges damit machen, also da geht schon noch was. Im Moment sind drauf 39 analoge, 290 digitale und noch eine ganze Menge Radios, so 85 Radiosender oder sowas sind da eingespeist. Also man wird schier erschlagen, wenn man da mal einen Suchlauf macht damit, mit so einer Digitalbox. Das hier ist der Grund, warum Kabel Baden-Württemberg 256 QAM macht, weil es geht mehr drauf. SDTV heißt Standard Digital TV und HDTV ist klar High Definition TV. Und es gehen statt 10, 13 Sender drauf und auch 2 mehr, 6 Stück von HDTV. Also haben sie umgestellt auf 256 QAM, was kaum ein Empfänger bisher konnte, und das gab dann auch große Freude bei der Kundschaft. Bis jetzt ging das doch immer. Ja, geht halt jetzt nicht mehr. Entweder eine neue Kabelbox oder ein Update, Software-Update, dann hat es auch funktioniert. Data over Cable. Und Data over Cable Service Interface Specification. Das ist aber eine ganz interessante Frage, weil das benutzt Kabel Baden-Württemberg, um IP über das Kabel zu übertragen. Das ist das DOCSIS-Protokoll. Damit hänge ich zum Beispiel auch dran, daheim über eine 2-Mbit-Strecke. Organisiert sind die Sender in sogenannten Bouquets. Da habe ich mal eine Liste rauskopiert aus so einem Bouquet. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Also hier kann ich es lesen. Da gibt es dann auch so ein paar interessante Geschichten. Da stehen dann oben noch ein paar Sachen dran wie SR. Das heißt SR Simple Rate. FEC heißt Forward Error Correction. Das wird immer so als Bruch angegeben. Nutzbytes und zu Korrekturbytes. Dann SID heißt die Service ID. Dann die VP ID, Video Packet ID. Das macht nachträglich Sinn, weil wie soll ich aus dem Strom den Sender wieder rausfinden, guckt man vorne bei der Frequenz nach. Die Dinger, die sitzen alle auf einer und derselben Frequenz, auf einem und denselben Frequenzband und auch auf dem gleichen Transponder natürlich. Und anhand dieser VP-ID kann ich den entsprechenden Sender erst wieder rausfinden. Es ist sogar so lustig, wenn ich die Dinger eingebe. Ich kann zum Beispiel den Ton von 1 Festival kombinieren mit dem Bild von MDR Thüringen oder sowas. Ja, macht zwar wenig Sinn, aber es geht. das ist so ein Bouquet, ja. DVB-S2 ist jetzt ein neues Verfahren. Natürlich das gleiche wie der Set-Top-Box, klar, Fernbedienung. Löwe und Humax haben das angeblich eingebaut, gesehen habe ich es noch nicht. Die Dinger haben jetzt ein EPG, Electronic Program Guide. Das Ganze wird mit MPEG 4 ausgestrahlt. Da kann man also erheblich Datenrate sparen dabei. Wir arbeiten bei S2 mit 8 PSK. Das ergibt auch noch 30% Bandbreitengewinn. Kriege ich wieder mehr Sender drauf. Bandbreite kostet Geld. So, dann kommen wir zur High Definition TV.
Ja. Bei dem Wechsel von DVB-S auf DVB-S2 gibt es im Allgemeinen ein Software-Update oder ist da ein neuer Receiver fällig?
Neuer Receiver fällig. Weil 8 PSK und MPEG 4. Ja. MPEG 2 können sie alle und QPSK können sie auch alle. Das ist die normale Quadratur-Phase-Shift-Keying-Modulationsverfahren. Aber 8 PSK und MPEG 4 sind die Kriterien. Gibt es auch erst seit Anfang dieses Jahres. Die ersten Mustergeräte waren da auf dem Markt und inzwischen gibt es die Dinger zu kaufen. Das ist ein typisches PAL. 576 mal schlag mich tot. Ich komme da noch drauf nachher. Ja, da kommen wir jetzt zu dem Kapitel High Definition TV. Da haben sich also zwei Standards durchgesetzt. 1080i und 720p. Ich habe schon hingeschrieben, i wie interlaced. 1080i wäre ja Apple, das geht ja nicht. Und progressiv, tja, was heißt das? Da komme ich auch noch genauer drauf, das werden wir nachher zeigen. 1920 mal 1080 ist also das, was jetzt momentan hier so gesendet wird. HDCP, das ist was ganz Tolles, High Bandwidth Digital Content Protection, das ist ganz große Freude. Das haben uns die von Hollywood aufs Auge gedrückt. Verschlüsselungen. Und die sind in der Lage, im Sender zu schalten, ob das Zeug verschlüsselt übertragen wird oder nicht. Komme ich nachher aber auch noch näher drauf. HDMI ist eigentlich nichts anderes wie DVI. High Definition Multimedia Interface. Komme ich auch noch genauer drauf. Jetzt hier sind die Bildformate. Das normale PAL. 768 mal 576, dann das 720p, 1280 mal 27 und HDTV eben 1920 mal 1080. Ist schon eine ganze Menge mehr. Also, das muss alles übertragen werden. Alles, ja, das ist das PAL-Verfahren ist 4 zu 3 und HDTV ist immer 16 zu 9. So, da haben wir vorher schon drüber gestritten, welche Verfahren da verwendet werden. PAL ist immer interlaced. 720p ist progressiv, das sind Vollbilder. Diese Vollbilder werden praktisch schon im Sender hergestellt. Und es wird auch so als Vollbilder gesendet. Während beim 1080i die Bilder halb gesendet werden, da kommen wir auch gleich noch drauf, das ist so ein kleiner Vergleich. Die Farben sind etwas schlecht, weil die Auflösung nicht so ganz stimmt. 4 zu 3 gegen 16 zu 9, was einem alles entgeht, ja, was da im Hintergrund noch so alles abläuft. Das ist diese Geschichte Deinterlacing. Das ist praktisch jedem Fernseher ist so ein Ding drin. Weil die neuen Bildschirme, die LCD- und Plasmabildschirme, die können gar kein Interlace darstellen. Die können nur Vollbilder darstellen. Deswegen muss jedes Gerät eine Deinterlacing-Schaltung drin haben, um 1080i machen zu können zum Beispiel. Und bei PAL ist das Ganze immer interlaced. Gelingt nicht allen Firmen gut, das ist auch eine interessante Sache. Jetzt haben wir hier zum Beispiel schon mal so eine Geschichte. Und gerade Felder, da sind auch die Farben etwas verfälscht. Wenn bei einem stehenden Bild, wo sich nichts bewegt, klappt das natürlich ganz gut, da kriege ich mein Auto nachher wieder heil zusammen. Und das andere Ding, das sich hier bewegt hat, von Halbbild zu Halbbild, ist natürlich jetzt hier verschoben. Und hier können wir mal sehen, so sieht das aus, das soll wohl ein Schiff sein. Das ist nicht so besonders gelungen und da ist es dann sehr gut gelungen, das Deinterlacing wieder zusammenzusetzen.
Wie hast du diese Bilder produziert? Ist das wirklich vom Fernseher weg aufgenommen?
Die habe ich geklaut aus dem Netz. Das kann man ja nicht produzieren, weil die Geräte, die heute auf dem Markt sind, die machen alle sowas nicht, was man jetzt sieht. Ja. Schwierige Frage. Das ist von Hersteller und von IC-Konzept zu Konzept anders. Ja, weil die machen normalerweise, macht man AA, BB, AA, BB. Also zu den Halbbildern bezeichne ich jetzt eins mit A und eins mit B. Da wird das eine Halbbild zweimal gezeigt, das zweite Halbbild zweimal gezeigt. Ich kann aber auch AB, AB-Abtastung machen. Das ist bei jedem Hersteller ein bisschen anders und dann muss natürlich interpoliert werden, von Zeile zu Zeile muss das Bild interpoliert werden und muss umgerechnet werden, dass die Pixel halbwegs wieder stimmen. Es gibt auch Geräte, wenn sich da groß was bewegt, dann schalten die einfach um und schalten das zweite Halbbild ab. Eben deswegen habe ich da geschrieben, das gelingt mal mehr oder weniger gut, gelingt nicht allen Firmen gut. Weil das Signal halt so vom Sender kommt.
Ja, ich meine, wir machen jetzt einen Technologiewechsel, könnten wir dann nicht sagen, wir schmeißen diese veraltete Art von Technologie wieder weg und sind glücklich, was läuft mit den 720er und machen weiter, sind nochmal mit 1080er noch, aber dann
richtig. Ja, im Prinzip hast du recht, aber dann müsste ich ja Vollbilder, 50 Vollbilder abstrahlen und dann bräuchte ich die doppelte Bandbreite. Und ich habe vorher gesagt, Bandbreite kostet Geld. Das machen die Amis.
Ich glaube, da ist Sony schuld wieder mal. Sony hat 1080i kostet. Und ich glaube, alle anderen Panasonic vor allem sind auf 27p. Das führt so weit, dass HDV-Kameras halt nur das eine oder andere können. Glaube, Sony eben tendenziell eher nur 1080i und kein 27p. Panasonic eben nur 27p und kein 1080i. Das ist sehr bescheuert.
Also wie früher.
Ja,
yeah,
danke.
Gute Frage, ich weiß es nicht.
Schadet, weil so harte Kanten und so Zeug sind Sachen, die nicht glatt sind, sondern halt rechtlich ausstehen. aber einen extra Interlacing-Mode für Kompressions, für solche Encoder. Und die, nach dem, was ich so angelesen habe, ich habe schon verifiziert, können wohl dann mit Halbwerten arbeiten, um dann zum Beispiel irgendwelche Motion Estimation Sachen besser zu beurteilen.
Also machen wir einfach zwei Speeds, naja, also halbwegs heißt doch irgendwie einmal die geraden Zeilen, einmal die ungeraden Zeilen.
Richtig, ja. Gerade Zeilen und gerade, ja.
Du musst halt einmal eine Komprimierung für alle geraden Zeilen für den Set und einmal eine Komprimierung für alle ungeraden für den Set.
Das ist allein deswegen schon blöd, weil du halt die Macht und Blocks hast. Das sind halt Zeichen bei dir.
Achso, okay,
Chef.
Das
ist
jetzt die Lokomotivität-Instruktion, Mensch, aber ich bin
also das habe ich mir erspart, das hier auch noch darzustellen, wie zum Beispiel ein Film drauf angepasst wird, dass er auf dem Fernseher gezeigt werden kann. Jeweils drei Bilder werden zu zwei Bildern. Also ja, da wird es noch geistlicher. Ach, da habe ich was Hübsches. Das gibt einen Dachverband der Gerätehersteller in Deutschland, der heißt EICTA. Jetzt habe ich sämtliche Hochglanzbroschüren und so, alles, was man so im Netz finden kann, habe ich untersucht, aber nirgends steht erklärt, was EICTA heißt. Da habe ich mir das irgendwie zusammengereimt, European Information and Communication Technology Association. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja, wenn es nirgends steht, muss man sich ja was zusammenreimen. Und ja, die Jungs, die sind auch sehr fit, die haben dann nach endlosen Sitzungen und so weiter, EICTA ist, ja, sowas erfährt man dann, da steht da drin, über 30 Nationale und so weiter und so fort, 2 Millionen Angestellte, weiß der Teufel was alles, aber was es heißt, steht nirgends. Die haben uns das Ding hier beschert, HD Ready, das nicht schön? Ja, das bedeutet erstmal gar nichts. Das prangt an fast jedem Gerät dran, hängt der Bepper drauf, entweder schwarz oder weiß, je nachdem. Und besagt erstmal gar nichts. Das besagt erstmal bloß, das Ding kann 16:9, das ist sowieso Mindeststandard. Mindestens 720 Zeilen, unterstützt 1080i und 720p mit 50 und 60 Hertz jeweils. Hat einen analogen YPBPR-Komponenteneingang und oder DVI mit HDCP oder HDMI mit HDCP. Mehr besagt das nicht. Über die Qualität des Bildes wird da gar nichts gesagt. Besagt das auch nichts. Die Amerikaner verwenden doch 60 Hertz als Bild, Wiederholfrequenz, richtig. Und in Europa eben 50 Hertz. Und die Dinger müssen beides können, weil sie in beiden Ländern verkauft werden. Das ist noch viel komplexer. Ein Plasma zum Beispiel macht 16-faches Oversampling, weil ich einen Pixel nur entweder einschalten kann oder ausschalten kann. Wie mache ich damit Grauwerte? Ich muss den also ein bisschen länger einschalten, dann wird es ein bisschen heller, ein bisschen kürzer einschalten, dann wird es ein bisschen dunkler.
Das heißt, dass man nur 16 Grad Stufen machen kann, oder wie?
Die machen Oversampling, die machen bis 40, 96 Graustufen. Pulse-Width-Modulation kommt dann ins Spiel. Pulse-Width-Modulation für den jeweiligen Pixel. Und zum Teil machen sie auch größeres Oversampling.
Was dann mehr oder weniger 4:3 ist, was ist denn dann, ist das 4:3 HD?
Dieses Logo besagt genau das, was ich eben hier dargestellt habe, und nicht mehr und nicht weniger. Das ist eben dieser berühmte Dachverband der Gerätehersteller, der das Ding definiert hat, und das ist Stempel drauf, fertig, Sesselfurzer, gültig. Wenn es noch andere Größen zwischenrein gibt, die Industrie ist da sehr erfinderisch, die machen natürlich laufend was. Ach ja, jetzt kommen wir mal zu den Geräten. Stromfresser, Plasma, 42 Zoll und 50 Zoll sind so gebräuchliche Geräte, die man heute so kennt. Das sind die 106 Zentimeter, die 42 Zoll. Da haben wir in der Werkstatt haben wir Stromverbrauch so 300 bis 450 Watt gemessen bei so einem 42 Zoll Gerät. Das ist natürlich schon etwas heftig. Der Verbrauch geht etwas zurück, wenn das Bild dunkler ist. Also kämpfende Neger im Tunnel, dann braucht er nicht so viel Strom. Ja, das liegt in der Natur der Sache, weil diese Plasmapixel jedes einzelne angesteuert werden muss und jedes einzelne mit 160 Volt angefahren wird und das Ding muss dann halt leuchten. Die Dinger leuchten ja selber. Die LCDs werden ja nur von hinten angeleuchtet und die lassen das Licht dann durch oder eben nicht. Das sind die Backlights, heißen die Dinger da hinten drin, diese CCFLs. Die brauchen ein bisschen weniger Strom, etwa 130 Watt für so einen 32 Zoll Schirm, wobei der eigentliche Stromverbrauch von dem LCD-Schirm, eigentlich sind es ja TFT-Schirme, sehr gering ist, dass der große Verbrauch kommt eben auch von den Lampen da hinten. Das macht das Ding auch ein bisschen warm. Normales Röhrengerät habe ich gemessen, 32 Zoll, braucht 120 Watt bei normalem Bild. Also die zwei geben sich nichts, die fressen ungefähr gleich viel Strom. Aber wer sich so ein Plasma ins Wohnzimmer stellt und jeden Tag 4 Stunden guckt, der braucht sich nicht über eine hohe Stromrechnung zu wundern, die er dann am Ende vom Jahr bekommt oder am Ende vom Monat oder wann auch immer die Rechnung kommt. Im Winter, ja. Im Sommer ist es eher unerfreulich, wenn man so ein heißes Ding im Wohnzimmer stehen hat. Und das, die Dinger werden wirklich ekelhaft heiß. Wenn man hinten drauf langt, dann, das kann man schon fast nicht mehr anfassen. Das sind schon fast bei 60 Grad. Bei 60 Grad kann man gerade noch hinlangen und dann wird es unangenehm. Also die Dinger werden wirklich glühend heiß hinten. Soweit zum Stromverbrauch. Die 37 Zoll, das ist bisher das Größte, was ich in der Werkstatt gesehen habe von LCD-TFT-Schirmen. Der schluckt etwa so 200 Watt, etwas unter 200 Watt. Das ist also für die Größe vom Bild 37 Zoll, das sind 94 Zentimeter Bildschirmdiagonale, ist es okay, also da kann man nichts sagen. Röhrengeräte in der Größe gibt es schon gar nicht mehr. Überhaupt haben wir vorher das Thema gehabt, die Fertigung von Röhrengeräten, die findet eigentlich nur noch in China oder in Türkei oder in so Billiglohnländern statt, weil die Fertigung von Geräten hier in Deutschland ist fast ganz eingestellt worden. Es gibt lediglich die Firma Metz, die noch ein paar Geräte bauen. Löwe hat die Fertigung ganz eingestellt und sonstige Fabriken gibt es auch gar keine mehr in Deutschland. Welche Technologie? Gegenüber Röhrengeräten? Also die neueren Geräte, die auf dem Markt sind, LCD, die kommen gut an Röhrengeräte schon hin, an der Qualität vom Bild. Es war lange Zeit so, dass man das immer gesehen hat, aha, Flachbildschirm, Artefakte drin und so. Die kommen inzwischen ganz gut hin an die Bildaufbereitung von einem normalen Röhrengerät. Die Plasmas sind ja ein bisschen schneller. Die haben weniger Probleme gehabt, die haben eigentlich immer ganz gut ausgeschaut. Da sie selber leuchten, schaffen die auch höhere Kontrastwerte, weil so ein LCD-Schirm, der ist immer so leicht grau, den kriegt man nicht richtig schwarz, weil ein bisschen Licht fällt halt doch immer durch. Senderliste, was jetzt gerade so in HD gesendet wird. Da gibt es einen Sender, der heißt HD1, einen, der heißt HD25, das war früher mal der Euro 1080. Warum der 1080 heißt, wissen wir ja jetzt, wegen den 1080 Zeilen. Pro7 HD sendet immer mal wieder was in HD, Sat1 HD auch. Da gibt es einen, der heißt Anixe oder so, ich habe noch nicht gesehen. Premiere HD, alles Pay-TV, Discovery HD, glaube ich, haben sie inzwischen wieder zurückgenommen, haben sie wieder gecancelt. Kanal Plus, Französisch, und Astra hat einen Versuchssender laufen, einmal als MPEG-4-Stream und einmal als MPEG-2-Stream. Das ist der Transponder da hinten, Transponder 88 und Transponder 102. Muss man ja mit zwei Versuchssendern jetzt arbeiten, weil beide SAT-Receiver auf dem Markt sind. Ich würde sagen, das sieht man nicht. Das spürt man vermutlich bloß beim Sender, weil in MPEG 4 spare ich halt fast 50% der Datenrate ein. Und die senden halt noch in MPEG 2, weil es noch eine Menge Leute gibt, die einen älteren Receiver haben und der kein MPEG 4 kann.
Ja, ich hatte mal gehört, dass es bei DVB optional sei,
MPEG
4. Das ist ja auch ein bisschen
anders. Das ist, bei HD ist das eigentlich Pflicht geworden. Man muss MPEG 4 können. Das ist bei DVB S2. Der muss zwingend MPEG 4 können. Und die Chips sind erst seit Anfang 2006 auf dem Markt. Erste Versuchsmuster, Labormuster. Dann gab es so zusammengezimmerte Geräte, die so halblebig funktioniert haben. Datenrate, kommen wir jetzt zur Datenrate. Ja gut, DVB-T, 2 bis 3 Megabit pro Sekunde mit MPEG-2-Kodierung. DVB-C kann ich ein bisschen großzügiger sein. Datenrate ist gleich Bildqualität. Das muss man sich einprägen. Je höher die Datenrate ist, umso besser ist das Bild. Egal. Egal mit was kodiert. Je höher die Datenrate ist, umso besser ist das Bild. DVB-T, solange die bloß ein oder zwei Sender drauf haben, war das Bild natürlich bombig. Wenn die mal 20 Sender da drin haben im DVB-T-Bereich, dann ist das Bild genauso beknackt wie vom Videorekorder. Wird es gestört und setzt es aus. In Ulm kann man da schwerlich was sagen, weil es es eben nicht gibt, DVB-T. Und es soll aber erstaunlich stabil sein, dank der Coded Orthogonal Frequency Division Modulation. So heißt es. Habe ich vorher auf dem Bildschirm gehabt. Das ist ein Verfahren, das diese Störungen möglichst ausblendet. Kann ich nichts zu sagen, weil wir haben keine Experimente bisher machen können in Ulm. Im Kabel gibt es ja solche Sachen nicht, wie Doppelempfang oder Reflexion oder sowas. Das kommt einfach aus dem Kabel, das Signal. Ja gut, gibt schon auch Reflexionen auf dem Kabel, ja, wenn es nicht abgeschlossen ist oder sowas. Dann gibt es auch Ärger. Oder jemand hat den Stecker nicht richtig hingemacht und steht noch so ein Drähtchen raus, das ist ein Saugkreis, dann fehlt ein Sender oder sowas Verrücktes. Die EBU, das ist die European Broadcasting Union, die hat festgelegt, 27 Megabit brauchen die ohne Kompression für HDTV. Das kann man natürlich so nicht senden. Da habe ich es auch nochmal stehen.
Sind die ganzen Standards eigentlich alle fürs Kabel gedacht oder ist das unabhängig davon, ob man fürs Kabel oder Antenne empfängt?
Das sind drei verschiedene Standards mit verschiedenen Modulationsarten.
Ja. Alle fürs Kabel oder alle für Antenne?
Nee.
Eins für Kabel, eins für Gitarre.
Ich hab vorhin doch die verschiedenen Modulationsarten auch erwähnt, weil die Jungs, wo haben wir es denn? Da haben wir das mit dem, das hier mit dem Bouquet und so weiter, das ist bei allen digitalen Stationen gleich. Während hier MPEG-2 genommen wird und die Modulation eben COFDM, dieses Coded Orthogonal Frequency Division Modulation, dort wird das QAM genommen, Quadratur-Amplituden-Modulation, und da wird QPSK, Quadratur-Phase-Shift-Keying genommen. Also das ist jedes Mal was völlig anderes, hat aber einen Grund, weil bei Satellitenübertragung kann es mal zu Störungen kommen, dass da ein Flieger durch den Strahl durchwischt oder so, was im Kabel nicht gibt. Deswegen haben wir überall verschiedene Modulationsverfahren gewählt.
Also das Modulationsverfahren bestimmt, ob das fürs Kabel geeignet ist oder für Antenne oder für was?
Das wird entsprechend so gesendet. Vom Satellit wird das verwendet, im Kabel wird das verwendet und ja, dann gibt es auch Reflexionsempfang, das muss man dann eliminieren. Wo waren wir jetzt? Datenrate, jetzt hier. Standard-TV, also SD-TV, da sieht man auch sehr schön, was MPEG-4 bringt. Ja, die Bitraten werden ganz schön runtergesetzt dadurch. Und deswegen hat man es auch genommen. Bei HDTV bringt das doch einiges. So, DVI, ja gut. Irgendwie muss ich das Zeug ja in den Computer reinbringen, das Signal, Digitalsignal. Und da gibt es mal den DVI-Stecker, den haben so manche, haben den ja auch an ihren PC dran oder an ihren Monitor oder so. Das Ding heißt Digital Visual Interface, nicht Video, sondern Visual. Und verwendet TMDS als Übertragung, und das heißt also Transition Minimized Differential Signaling. Das hat eine Firma entwickelt namens Silicon Image. Die packen damit 165 Megapixel und schaffen Kabel bis zu maximal 15 Meter. Das ist recht ordentlich schon. Sind allerdings recht teure Kabel, die man da verwenden muss. Da kostet so ein Kabel schon gern mal 70, 80 Euro. Dann gibt es noch eine neue Norm von DVI. Die schaffen dann 330 Megapixel. Da habe ich die Steckerbelegung von dem Ding. In den Apple ist, glaube ich, so ein Ding drin, gell? DVI. Da fällt bei auf, bei den Signalen fällt bei auf, dass da Data 4 minus, 4 plus oder Data 2 minus, 2 plus oder was da steht, da gibt es noch einen Kanal, der heißt DDC, Display Data Channel. Das ist ein I²C-Bus zur Datenübertragung, wo sich dann die zwei Geräte unterhalten können und ihre Daten zum Umschalten oder zum Auflösung ändern oder was auch immer sich übertragen können. Das Ding finden wir nachher wieder. Data, Display Data Channel heißt das Ding. Das finden wir hier wieder bei HDMI, High Density Multimedia Interface. Das ist jetzt eine ziemlich neue Geschichte. Erste Geräte von Firma Pioneer Ende 2003. Die haben die Geräte rausgebracht. Jetzt der Vorteil bei diesem Stecksystem und bei dieser neuen Norm, das ist ein 19-poliger Popelstecker, da ist der Ton mit drauf, mit bis zu 8 Kanälen ist der Ton mit drin. Also ich brauche bloß wirklich nur noch ein Kabel, um Bild und Ton von Gerät zu übertragen. Elegante Sache. funktioniert auch ganz gut. HDMI Norm 1.3, das heißt nicht 1,3 Megapixel, sondern 1.3 ist die HDMI Norm, die momentan aktuell ist, schafft bis zu 340 Megapixel und Kabellängen bis zu 15 Meter. Mit Repeater geht es auch ein bisschen weiter. Ich habe dann unten die URLs von so Sockel und von wie so ein Ding aussieht. War mir zu aufwendig, das rauszukopieren. Da ist mal ein Schaltbild. Mal sehen, ob man das. Ja, das kann man einigermaßen sehen. Da unten ist der Display Data Channel, auf den komme ich nachher noch zu sprechen. Über den wird zum Beispiel die Verhandlung gemacht, wie das Zeug verschlüsselt ist. Und den I²C-Bus, der wurde gebaut für Reichweiten von ein paar Zentimeter und nicht für 15 Meter. Kommen wir nachher noch drauf. Natürlich nicht, ist ja klar. Steckerbelegung, ja, da sieht man es auch. Pin 15, Pin 16, Shift Clock, Shift Data, typisch I²C-Bus. Das Ding sieht dann so aus. Hier habe ich mal so ein Blockschaltbild. Oben ist meinetwegen eine Set-Top-Box. Und da ist dieses HDCP-Verschlüsselungsteil da mit drin. Da geht es raus analog und dann hier wird das Ganze verschlüsselt, geht in das HDMI-Interface, das ich gerade vorher gezeigt habe, und verbindet sich dort und da wird es wieder entschlüsselt. Bildschirmsteuerung, den Ton haben sie vorsichtshalber weggelassen, der auch mit drüber geht, geht dann auf das HDTV-Display. Und der Haken bei der Sache ist diese Geschichte. Das ist mal so ein Blockschaltbild, das habe ich mal rauskopiert von einem etwas moderneren Gerät. DVI, HDCP, das ist also der Receiver, dann kommt ein Umschalter, ein Eingangswahlschalter, der man auswählen kann hier zwischen den Quellen. Da ist der berüchtigte Deinterlaser, von dem ich vorhin gesprochen habe, was manche Firmen gut können, manche weniger gut. Der Scaler, der sorgt dafür, dass das Bild auf den Pixel, wie will ich das ausdrücken, dass das Bild halt auf den Bildschirm passt, fertig aus. Dass da die 1920 mal 1080 entstehen und dass die wirklich drauf passen. Das Ganze muss natürlich gespeichert werden und das Ding steuert dann bloß noch das Ding an hier, da ist das Display dann dahinter. Das ist auch nochmal ein Schaltbild von so einem ähnlichen Teil. Die haben ein IC drin, das übernimmt die Steuerung vom ganzen Gerät, Scala, das ist also auch der Scaler. Der Decoder, der macht das De-Interlacing. Im Großen und Ganzen gibt es da nichts weiteres dazu zu sagen. Da geht es halt raus auf das Panel. Die Inverter, das sind die Generatoren für die Backlights, für die CFL-Lampen da drin. Das ist das, was warm wird und Strom braucht. Das ist auch nochmal so was Ähnliches. Ja, jetzt kommen wir zu dem ärgerlichsten überhaupt da drinnen, das ist dieses HDCP. Natürlich von Intel, ist ja klar. Das Ding wird nur an zertifizierte Partner vergeben. Die Verschlüsselung, tja, wie soll man das ausdrücken? Content-Verschlüsselung, also die Dinger sind von Haus aus schon verschlüsselt, die CDs sind schon verschlüsselt, vom Sender wird es schon verschlüsselt, der Sender oder die CD oder die DVD oder was auch immer man eingelegt hat, die bestimmt, ob das jetzt verschlüsselt ist oder nicht. Darum habe ich geschrieben, Sender bestimmt on-off von der Verschlüsselung. Das haben sie dann auch so gemacht, wo Premiere HD auf Sendung ging, haben die dieses eingeschaltet, dass es verschlüsselt ist und prompt haben 20% der Zuseher kein Bild mehr gehabt. HDCP hat nicht funktioniert. Gut, es waren dann Updates erforderlich, der Erfolg war dann entweder da oder nicht, je nachdem. Und jetzt kommt das, was ich gesagt habe, die Übertragung erfolgt über den I²C-Bus, der mal entwickelt worden ist für 15 cm Abstände oder sowas. Und der jetzt hier über das Kabel mit übertragen wird, das klappt oder eben nicht, meistens nicht. I²C-Bus, 100% Krampf habe ich hingeschrieben. Und es gibt auch schon zuhauf Kritik. Wer sich das antun will, der kann die Artikel hier lesen. Das sind alles etwas längliche Artikel. Ja, da habe ich es nochmal, dass man das sieht, dass eben hier der I²C-Bus, dass sich die Dinger so verständigen. Und hier ist das HDCP-System. Da ist nichts Besonderes dabei, das ist halt Upstream Content Control Function, das ist also die Funktion, die auf der DVD drauf ist, dass das Zeug verschlüsselt ist oder nicht, oder vom Sender bestimmt wird, ob es verschlüsselt ist oder nicht. Und dann muss das Zeug dahinter arbeiten und das tut es nicht gescheit. Und das kommt dann hier rein mit den Daten, läuft dann durch dieses Verschlüsselungssystem, dann kommt der TMDS-Encoder an den HDMI-Stecker und geht wieder raus und läuft auf der anderen Seite dann wieder entschlüsselt raus, ja, wenn es geht. Aufzeichnungsmöglichkeit von Hollywood verboten. Es gibt keine Möglichkeit im Moment, HDTV-Signale aufzuzeichnen, die gesendet werden. Es sei denn, man macht einen kleinen Hardware-Eingriff im Gerät, zu was ist man denn Hacker, und bastelt da ein bisschen was. Weil Hollywood ist dagegen, das kommt also von dort her. Und also ich bin der Meinung, so kommt die Geschichte für die breite Masse nie in die Gänge, so wie es jetzt verkauft wird. Ist ja ganz hübsch anzuschauen, aber wenn ich es nicht aufzeichnen kann und nicht konservieren kann, dann halte ich das für ziemlich witzlos. So, jetzt eigentlich soweit durch.
Das verhindert einfach dadurch, dass nur bestimmte Hersteller die Spezifikationen kriegen und die machen das dann schon so.
Ja, das habe ich hier schon versucht darzustellen. Nur an zertifizierte Partner wird das System weiterverkauft oder weitergegeben.
Das heißt, die dürfen erfahren, wie man solche Geräte dann baut.
Ja, es gibt eine Spezifikation. Da unten steht die URL für die Spezifikation von dem HDCP-Zeugs. Da sind auch datenweise Tabellen drin. Aber da muss noch ein paar Sachen geben, die sind geheim und die werden bloß eben an die zertifizierten Partner ausgegeben. Bis jetzt hat es auch noch keiner softwaremäßig geknackt. Es gab eine Firma, die hat einen Adapter hergestellt. Aus dem Kästchen kam dann ein entschlüsseltes Signal raus. Die haben sie sofort mit Prozessen überzogen. Und dann war das ganz schnell beendet. Weil gegen eine Hollywood anzukommen, als kleine Firma, nicht so gut. Ja, das war eine Hardwareentwicklung. Aber der Firma, der haben sie gleich den Zahn gezogen, die haben das ganz schnell wieder vom Markt genommen, das Ding. Außerdem ist es möglich, wenn eine Firma gegen das verstößt, gegen die Zertifizierung und gegen das, was sie da unterschreiben müssen und so weiter, dann ist es möglich, diese Firma auszusperren. Das können die nachträglich machen, die können den Code sperren, den die Firma bekommen hat für die Entschlüsselung und dann geht es halt auch nicht mehr. Das ist eine ganz interessante Geschichte, wer sich so ein Ding kauft mit dem HDCP-Zeugs da drinnen. Irgendwann haben so viele Firmen dagegen verstoßen, dass es auch nicht mehr geht. Und man hat ziemlich viel Geld dann dafür ausgegeben. Na, Sony wird da nicht dazugehören, aber das wären kleinere Hersteller, Hersteller zum Beispiel, die in der Türkei sitzen, wie Beko oder so, die kümmern sich nicht um irgendwelche Spezifikationen, die bauen halt irgendwas. Und die kann man dann aber davon aussparen, die kriegen dann eine Druff. So, was gibt's noch? Eigentlich habe ich soweit alles erzählt, was ich erzählen wollte. Nee, ich würde auch auf das gar nicht setzen, auf das DVB-T, weil ich vorher gesagt habe, die Datenrate ist entscheidend für die Qualität des Bildes. Und wenn die tatsächlich 20 Sender da reinstopfen, dann habe ich eine Datenrate von, weiß ich, 1 Mbit oder sowas und da kommt ein Bild raus, das schlechter ist wie VHS. So ist es bereits in Berlin zum Beispiel, das Bild soll unter aller Sau sein. Ich habe es aber selber nicht gesehen, ich kann es nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Ich habe das bloß gehört.
Netterweise haben sie dort sämtliche anderen analog-imperialistischen.
Abgeschaltet, ja. Die Analog-Senderei wird abgeschaltet. Ich brauche ja die Sendefrequenzen, brauche ich dann ja für die Übertragung von DVB-T, weil da wird ja nichts anderes benutzt wie die normalen Übertragungskanäle, die jetzt auch benutzt werden. Na, man gönnt sich ja sonst nichts.
In Österreich hat es, glaube ich, geheißen, dass sie jetzt innerhalb von einem halben Jahr flächendeckend alle analogen Sender ausschalten.
Ja, deswegen wird es auch so weit kommen, dass Österreich 1 und 2 nicht mehr bei uns ins Kabel eingespeist werden kann. Aber wie gesagt, ich habe gehört, in Neu-Ulm drüben, über die Donau rüber, könnte man DVB-T empfangen von Österreich 1 und Österreich 2. Ja, es müsste eigentlich, DVB-T müsste eigentlich auch in Braunland oder so oder im Eselsberg oder so da oben auch empfangbar sein. Aber ich habe bisher keinen gefunden, der so ein Gerät hat und der mir das bestätigen konnte. Der DVB-T-Empfänger hat keiner in Ulm, es sei denn, er hat einen Löwe oder er hat so ein Ding, wo der Tuner mit eingebaut ist, wo man es probieren kann. Ja, das ist schon so. Ja, das ist schon so. Und zwar, Frage war DVB-S und DVB-S2. Die sind nicht kompatibel. Und der Hauptgrund ist die andere Modulationsart und das MPEG-4. Weil die MPEG-4-Sachen erst seit 2006 auf dem Markt sind. Und alle älteren Receiver können es nicht.
Und es gibt also bereits Sender, die nur hier DVB-S2 empfangen
lassen. Ja. Eben die ganzen HDTV-Geschichten hier, die Sendeliste, die ich vorher gezeigt habe. Das sind 10 Sender oder 9 inzwischen, einer hat sich ja verabschiedet, 9 Sender, die da in HDTV senden. 2 davon muss man bezahlen, braucht man so ein Kärtchen dafür. Und die senden in DVB-S2, MPEG-4 und 8 PSK. Richtig. Ja, das betrifft im Moment HDTV. Bei Satellitenempfang ist man also, wenn man das nicht sehen will, das HDTV-Zeugs mit seiner alten Box noch gut angezogen. Bloß wer sich so einen Schirm gekauft hat, der will natürlich. Ne? So, ich wäre, glaube ich, durch. Das Bild habe ich geklaut bei Schabi vom letzten Vortrag. Die Schrift ist etwas klein geraten. Das ist Stadtwerke Ulm, das ist der Gasbuckel, hat er früher geheißen hier. Stadtwerke Ulm. Da geht es zum Eselsberg. Ich habe das komplette Bild geklaut.